Hallöchen.
Hallöchen.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Crossover-Folge von dem wunderbaren Podcast.
Hausverbot im Beichtstuhl. Ich bin der Uwe.
Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.
Und ich bin Stefanie und bin im Podcast-Team vom Zwischenfunk, dem Podcast vom Verein Zwischenraum, der Verein für queere Christinnen aus frommen Gemeinden.
Herzlich willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken.
Vor einiger Zeit habe ich auf einem Kongress zum Thema spirituellen Missbrauch einen ganz spannenden Theologen kennengelernt. Er forscht eben zum Thema spiritueller Missbrauch und sexualisierter Gewalt im Rahmen von Gemeinden und christlichen Gemeinschaften. Und das Spannende an ihm ist, er ist kein Pfarrer. Das heißt, er ist eben nicht von der evangelischen Kirche oder sonst einer Gemeinschaft angestellt, sondern ein davon unabhängiger wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität, der auch an seiner Habilitation arbeitet. Diese Unabhängigkeit macht bei dem Thema ja Sinn. Und er hat sich sehr bereitwillig und freudig bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen in unserem Podcast Dr. Alice Eichner von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Ja, hallo Alice.
Hi, schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist.
Voll. Wir haben dich ja eingeladen zu einem ganz konkreten Thema, aber erstmal würden wir wissen, wer bist du eigentlich? Wie hat sich dein Glaube entwickelt? Wie bist du denn überhaupt zum Glauben gekommen? Und, im Laufe deiner Zeit hast du auch gemerkt, dass du queer bist. Wie hat sich das dann auf deinen Glauben und dein Umfeld ausgewirkt?
Ich glaube, ich hatte schon immer eine gewisse Neigung zu dem, was man so im weitesten Sinne Transzendenz nennen würde, wobei ich als Kind und auch in meiner frühen Jugendzeit eher interessiert war an verschiedenen antiken Mythologien, vor allen Dingen griechischen Sagen und Ähnlichem. Und erst in meiner Konfirmationszeit bin ich dann so wirklich mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen und habe mich da auch tatsächlich sehr stark hineinbegeben. Meine Gemeinde war zwar landeskirchlich, aber wie so typisch für das Ruhrgebiet, stark evangelikal geprägt. Aha. Ich war auch auf einer evangelischen Privatschule mit starkem freikirchlichem Charakter. Und mein Glauben in dieser Umwelt zu entdecken, war einerseits schön und ich habe auch sehr viele bereichernde Erfahrungen gemacht, aber hat sich halt damit gebissen, dass ich ein schwuler Christ bin. Letztendlich bin ich aus dieser Zeit hinausgekommen, so mit 18 ungefähr, und hatte mir eine astreine Gottesvergiftung eingefangen, um diesen Begriff von Tilman Moser zu zitieren, und stand so ein bisschen vor der Wahl, ob ich jetzt sage, dass ich mit dem Ganzen gar nichts mehr zu tun haben möchte, einen radikalen Schlussstrich ziehe, oder ob ich in die Vollen gehe und versuche, dem nachzuspüren. Ich habe mich für Letzteres entschieden und habe angefangen, evangelische Theologie zu studieren und habe mich dadurch ganz langsam selbst geheilt.
Wie hat sich denn diese Gottesvergiftung für dich ausgewirkt? Wie definierst du das für dich?
Es hat für mich lange gebraucht, bis ich das eigentlich erkannt habe, weil es so stark Teil von mir selbst geworden ist. Obwohl ich eigentlich aus einer halb agnostisch, halb progressiv-theologischen Familie stamme, und obwohl ich jetzt von mir selbst sagen würde, dass ich jetzt auch schon als Jugendlicher bei den meisten Dingen eher ein bisschen kritisch auf die Dinge geguckt habe, hat mich das total mitgerissen, diese Form von Religiosität. Und sie hat mich dazu gebracht, obwohl das niemand von mir jemals explizit verlangt hätte, dass ich queerfeindliche Ideen internalisiert habe. Und letztlich auch eine Form von Selbsthass herausgebildet habe. Ich erinnere mich daran, als Jugendlicher Nächte zugebracht zu haben, indem ich den Boden meines Zimmers kniete und Gott angefleht habe, er möge mich doch endlich wieder gesund machen und mir dieses schreckliche Schwulsein wegnehmen. Surprise, es hat nicht funktioniert. Und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt in meiner Funktion als praktischer Theologe, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, versuche das genauer zu verstehen. Wie eigentlich spiritueller Missbrauch gegenüber queeren Menschen aussieht, welche Auswirkungen er hat und warum eigentlich so viele bereit sind, ihn mitzumachen. Und das ist die Frage, die mich im Kern eigentlich interessiert. Wie kommt es, dass Leute wie ich am Ende bereit sind, auf dem Boden ihres Zimmers zu knien und Gott zu bitten, dieses Schwulsein von einem wegzunehmen? Das ist ein Mechanismus, den ich verstehen wollte. Und darum beschäftige ich mich jetzt mit queerer Theologie, aber auch mit der Machtfrage in der Kirche und darüber vermittelt auch mit der theologischen Aufklärung sexualisierter Gewalt.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, warum queere Menschen sich da so, ich sag mal, manipulieren lassen.
Wenn ich darüber spreche, möchte ich sagen, dass es mir nicht darum geht, jemandem Schuld zuzuweisen. Es geht hier nicht um moralische Bewertung oder den Menschen zu unterstellen, dass sie sich da freiwillig drauf eingelassen hätten. Sondern mir geht es darum, nachzuvollziehen, welche Machtmechanismen ja eigentlich im Hintergrund wirksam sind. Und letztlich geht es darum, auch mich selbst und meine eigenen biografischen Erfahrungen besser zu verstehen. Und für mich war es da wirklich ein Befreiungsschlag, über das Konzept der Pastoralmacht von Michel Foucault zu stolpern. Einem französischen Philosophen, der sich eigentlich mit der Frage beschäftigt hat, warum Menschen Vorstellungen und Verhaltensweisen verinnerlichen, die ihnen eigentlich schaden und ihnen eigentlich fremd sind. Und er hat diesen Mechanismus damit erklärt, dass er ihn als ein Erbe der christlichen Sorge begriffen hat. Und er nannte das Ganze Pastoralmacht. Das geht davon aus, dass es einen Hirten gibt, eine Hirtin, die die Herde anleitet, ihr über schwierige Wegstellen hilft, sie auf den rechten Weidegrund führt. Und das nicht nur für die Herde als Ganze, sondern auch für jedes einzelne Schaf. Und dadurch entsteht eine ganz enge Sorgebeziehung, die viele dieser Schafe als positiv erleben, die aber auch von einer konstruktiven Begleitung in eine völlig übergriffige Einschränkung der Freiheit kippen kann. Und diesen Mechanismus hat mich interessiert. Und da, glaube ich, ist dieses Konzept weiterhelfend, um das besser zu verstehen.
Würdest du sagen, dass es nur in so institutionalisierten Glaubenskonstellationen greift? Oder ich stelle mir vor, dass das ja auch in Familien greift.
Absolut. Es würde sogar so weit gehen, dass Foucault mal die These aufgestellt hat, dass diese Form von Machtausübung in der Kirche zwar entwickelt wurde, aber in aller anderen gesellschaftlichen Bereiche diffundiert ist. Bei Eltern und ihren Kindern kann man das gut nachvollziehen. Ich finde auch sehr hilfreich, an LehrerInnen und SchülerInnen zu denken, wo wir solche Mechanismen haben, oder auch PsychotherapeutInnen und Psychotherapeuten, die ähnliche Methoden nutzen, nämlich eine Methode der Individualisierung, den einzelnen Menschen ganz genau in Augenschein zu nehmen, ihm zuzuhören, ihn dazu zu bringen, aus seinem Leben zu erzählen und darauf Antwort zu geben. Und das ist sicherlich auch eine Form der Machtausübung, die auch positive Seiten hat, die auch als sorgend wahrgenommen werden kann, auch als hilfreich und weiterführend, die aber auch eine problematische Schattenseite mit sich zieht. Und diese Schattenseite besteht darin, dass Menschen unter einen Geständniszwang geraten, sich unter Druck fühlen, wie in einem Verhör Einblick in ihr Innerstes zu geben und dann Ideen und Vorstellungen übernehmen, die ihnen ein Seelsorger, eine Psychotherapeutin, ein Lehrer oder eine andere Person, die sich um sie kümmert, einimpft.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man auch dadurch manipulierbar wird, weil man ja sehr viel Positives bekommt. Und dann zu merken, wo ist jetzt hier der Grad, wo es nicht mehr positiv ist, und sich dann auch zu vertrauen, dass dieses Gefühl von Unwohlsein, das man vielleicht dann tatsächlich auch hat, was ein gesundes Gefühl wäre, dass man dann auch dem vertraut.
Genau so ist es. Es geht im Grunde genommen darum zu verstehen, dass ich auch als Subjekt mit meinen Gedanken und Gefühlen durch andere geprägt bin. Und gerade wenn Leute mir sorgend begegnen und das auch durchaus ernst meinen, das sind keine bösen Menschen, kann es sein, dass ich Ideen übernehme, die mir eigentlich am Ende schaden und meine eigene Integrität verletzen. Das ist ein durchaus abgründiger Mechanismus, aber es ist der Mechanismus, dem ich am ehesten meine eigene Gottesvergiftung erklären konnte. Wo ich auch glaube, dass sehr viele andere problematische Auswüchse von Machtmissbrauch in der Kirche genauer verstehen können. Nämlich als ein Akt einer Subjektwerdung, einer, ich nenne es mal Schafwerdung, in der der Hirte von einem guten Begleiter zu einer Art Stalker der Herde wird.
Kann man sich so, ich sag mal, das Wort manipulieren kommt mir da, wird man so manipuliert, dass man gegen seine eigene Identität, gegen eigentlich seine persönlichen, grundlegendsten Werte, dass man die selbst bekämpft.
Genau so ist es. Man entwickelt ein Gefühl dafür, dass es eine andere Form von Leben gibt. Ein Leben, was vermeintlich besser ist und in das man sich hineinfügen möchte. Und das tut man in ganz kleinen und langsamen Schritten. Schritten, bei denen man immer wieder darüber nachdenken muss, wer man eigentlich ist und wie man zu einem anderen, einem besseren Ich werden kann. Im Christentum haben wir die Tendenz, dass wir das nicht mit uns alleine ausmachen, sondern uns ganz häufig beziehen auf andere. Vor allen Dingen eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger, der oder die uns begleitet, unterstützt oder uns Feedback gibt. Darin ist die Gefahr drin, dass unsere Gedanken und Gefühle so geformt werden, wie es die Hirtin möchte und nicht so, wie wir es eigentlich intendieren.
Und dass man auch vielleicht, könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt in so ein Gefüge hineingeboren wird, dass man unter Umständen gar nicht zu diesem Moment kommt, wo man seine eigenen Werte entwickelt. Also das, was sich vielleicht entwickeln würde, wenn man unbeeinflusst oder anders beeinflusst wäre.
Ich glaube, das ist tatsächlich der Extremfall dieser Form von Machtausübung. Wenn man so sozialisiert ist, dass es einem wirklich zu einer Art zweiten Haut geworden ist. Es ist wie in Fleisch und Blut übergegangen, aber letztendlich trifft das nicht nur für die Menschen zu, die in entsprechenden christlichen Kreisen sozialisiert wurden, sondern auch für alle anderen Menschen, die sich fragen müssen, ist das, was ich will, eigentlich das, was ich wirklich will? Oder ist es das, was andere wollen, dass ich es will? Und das ist eine durchaus schwierig zu beantwortende Frage, die sehr viel Selbstreflexion und letztlich auch sehr viel Wissen über Machtmechanismen voraussetzt.
Ist denn so ein Machtmechanismus strukturiert? Das heißt, könntest du sagen, das fängt da an, geht über diese Phasen und hört dann da bei einem, ich sag mal, negativen Endergebnis für den Einzelnen aus?
Ich glaube tatsächlich, dass der Clou daran ist, dass es nie ein wirkliches Ende nimmt, sondern dass es ein ewiges Projekt ist, an sich selbst zu arbeiten, um dem Ideal zu entsprechen. Dass man also, egal welche Fortschritte man erzielt, doch immer weiter danach fragt, wie man Gott entsprechen kann, wie man so leben kann, wie es der Pfarrer von einem möchte, dass man sich so verhält, wie es in der Gemeinschaft gut ankommt. Das ist sozusagen Open End. Und das macht es auch tatsächlich so problematisch, weil man nie die Ansprüche erfüllen kann, die eigentlich an einen gestellt werden. Man kann sich nur auf den Weg dahin begeben. Und das scheint einerseits realistisch zu sein, weil wir können ja religiösen Idealen nie wirklich entsprechen. Andererseits aber ist es eine Überlegung, die dem jeweiligen Hirten, der jeweiligen Hirtin ganz viel Macht gibt. Weil sie wird eigentlich unersetzbar. Sie kann sich sozusagen verewigen. Es gibt keinen Schlusspunkt, sondern sie wird gebraucht.
Und für den Beteiligten ist es eine Dauerüberforderung eigentlich.
Genau, es setzt ihn nämlich immer unter die Aufgabe, sich ständig im Blick zu haben und sich ständig selbst zu kontrollieren und sich selbst mit verschiedenen Technologien, so würde man das jetzt mit Foucault sagen, an sich auszuüben, um besser zu werden.
Was man auch klassisch das christliche Burnout nennt, ne? Was ja auch heteronormativ lebende Menschen auch haben.
Genau. Das ist sozusagen nichts, was queere Menschen für sich gepachtet haben. Aber es ist etwas, von dem ich glaube, dass queere Menschen es in der Kirche in besonderer Weise immer wieder erlebt haben. Und weil sich das Ganze so abstrakt hört, versuche ich das mal an ein Beispiel zurückzubinden. Vor einigen Monaten war ja der Film Gotteskinder im Kino, in dem es darum geht, wie zwei Jugendliche in einer evangelikalen Familie groß werden. und wie sie dort sich an den vorherrschenden Normen und Idealen abarbeiten müssen. Und in einer Situation sieht man, wie der Sohn der Familie, Timotheus heißt er, glaube ich, ein Seelsorgecamp besucht. Und in diesem Camp so bearbeitet wird von seinem Seelsorger, dem er ja vertraut, weil er dort Seelsorge erfährt, dass er sich ihm gegenüber outet. Nicht nur reagiert der Seelsorger damit, dass er ihn im Grunde genommen verurteilt und ihm die Aufgabe gibt, an sich zu arbeiten, sondern ihn auch noch zwingt, vor der Gruppe sich zu outen. Und hier sozusagen ein Geständniszwang auf ihn ausübt. Und in dem Moment, wo der Junge gesteht, beginnt es, dass sich die moralischen Vorstellungen des Seelsorgers, die in dem Fall natürlich absolut queerfeindlich sind, in seine Seele einschreiben. Ich glaube, dass man an diesem Beispiel sehr schön sehen kann, wie Pastoralmacht in Reinform funktioniert. Wäre das nicht mit Sorge verbunden, hätte das nie die gleiche Wirkung gehabt, würde ich jetzt einfach mal als These in den Raum stellen.
Den Film können wir übrigens auch sehr empfehlen. Und den haben wir auch besprochen bei uns im Podcast im Haus der Brot im Beichtstuhl. Und den kann man sich auch leihen oder kaufen. Wir verlinken den Film einfach mal. Aber er ist schwere Kost, muss man ganz klar sagen.
Er ist absolut schwere Kost, aber ich glaube, er hat eine relativ gute Beobachtungsgabe, was die Mechanismen in diesem Milieu angeht und stellt die relativ akkurat dar. Soweit eine Empfehlung auch von mir.
Mich würde mal interessieren, hast du dich da sehr intellektuell mit beschäftigt, aber es gab eine Zeit, da warst du Teenager und lagst oder knietest in deinem Zimmer. Wie ging es denn weiter?
Stück für Stück habe ich es geschafft, mich innerlich teilweise zu befreien und auch Ideen zu übernehmen, die nicht aus diesem Milieu kamen, die dem auch im Teilen widersprachen, und ich habe begonnen, die auch zu äußern. Und irgendwann war das der Gemeinschaft und vor allen Dingen dem Pfarrer der Gemeinde zu viel. Ich habe tatsächlich eine Predigt auf einer Jugendfreizeit gehalten und surprise, die kam nicht so gut an. Die Konsequenz war, dass man mir eigentlich ein Redeverbot erteilen wollte. Übrigens ein typisches Merkmal von spirituellem Missbrauch. Die Isolation der renitenten schwarzen Schafe von den anderen, damit die sich nicht anstecken können. Ich bin dann stattdessen nach Hause geflogen. Das war für mich schon ein großer Schock. Das hat mich schon noch aus der Bahn geworfen und hat erstmal dazu geführt, dass ich mit dem Ganzen nicht viel zu tun haben wollte. Aber wie gesagt, es arbeitete weiter in mir und dann habe ich mir meine eigene Heilung davon gesucht, indem ich Theologie studiert habe. Und das hat mir wirklich eine ganz neue Welt eröffnet, die viel weiter war, als es mir vorher bekannt war. Und wo ich plötzlich die Chance hatte, alles zu durchdenken und alles zu hinterfragen. Und es gab auch keine Grenzen mehr. Und es gab auch Orte, die für mich so safer spaces wurden. Auch für mich als schwulen Christen. Und das habe ich sehr genossen. Und darum bin ich auch bei der Theologie hängen geblieben.
Und was waren das für Orte?
Es waren andere queere Studierende. Es waren auch Vorlesungen und Seminare von einzelnen Dozierenden, wo man gemerkt hat, dass das einfach ein Thema war, wo sie aufgeschlossen waren, progressiv, auch bereit waren, sich irritieren zu lassen. Das war für mich tatsächlich ein Ort, an dem ich meine Wunden langsam verheilen lassen konnte.
Das ist ja voll schön. Wenn jetzt jemand das hier hört und merkt, er fühlt sich so, als wäre er in Richtung manipuliert worden. Wenn ich jetzt sage, wie kommt man da raus, ist wahrscheinlich zu allgemein. Aber gibt es da ein Prinzip, gibt es so prinzipielle Vorgehensweisen, wie man sich von so einer Form der Manipulation auch freimachen
kann? Ich glaube, es ist möglich, aber es ist ein langer und anspruchsvoller Prozess, der vor allen Dingen erstmal in der Erkenntnis beginnt, dass man in seinem Willen nicht so frei ist, wie man gerne von sich vermutet. Und ich gebe zu, dass das auch für mich eine narzisstische Kränkung war, zu erkennen, dass ich manipuliert worden bin und dass vieles von dem, was mir wichtig ist und von dem ich immer geglaubt habe, dass es valide Erfahrungen waren, vielleicht auch das Ergebnis einer Machttechnologie gewesen sind. Ich glaube, es braucht ein gewisses Durchhaltevermögen und eine Bereitschaft, auch ehrlich in den Spiegel zu gucken und so eine Art, um wieder Foucault zu zitieren, Endunterwerfung zu kommen und diese Anteile in sich zu entdecken und dann auch überwinden zu können.
Ich glaube, das Schmerzhafte dran an dem Prozess ist ja auch, dass er in vieler, also jetzt vielleicht nicht bei dir, zumindest sagst du, deine Familie war jetzt nicht so ganz stark evangelikal, aber es gibt ja wirklich Menschen, die in so einen Kosmos hineingeboren sind und deren ganzes Leben eigentlich nur aus Menschen besteht, die auch dieser Form des Glaubens anhängen. Und dann ist es ja auch ein ganz großer Schritt der Autonomisierung und auch ein Stück weit, dass man diese Angst überwinden muss, allein zu sein.
Ja, genau so ist es. Wie gesagt, für mich war das relativ leicht, weil meine Familie überhaupt nicht evangelikal geprägt war. Gerade meine Mutter eher aus einer sehr liberalen Richtung kam, selbst Theologin, sich viel mit Feminismus beschäftigt hat und mir da sozusagen einen Ausweg auch mitgeboten hat. Das war vielleicht auch ein Weg, warum ich dann doch irgendwie bei der Stange mit der Religion geblieben bin. Ich glaube, wenn man tatsächlich nicht ein Umfeld hat, was auch einem andere Perspektiven bietet, ist es viel, viel schwieriger und auch mit einem sehr hohen Preis verbunden, sich davon zu lösen. Weil sobald man beginnt, widerständig zu werden, vielleicht sogar provokant, ist man nicht mehr wohl gelitten in seinem ehemaligen Freundeskreis. Und unter Umständen wird man ausgeschlossen. Letztendlich ist es auch eine Verantwortung, die über das Individuum hinausgeht und letztlich gesamtkirchlichen Charakter hat. Deshalb müssen auch große Kirchen, wie etwa die evangelische Kirche in Deutschland, zeigen, dass es andere Orte für queere Menschen gibt. Und übrigens auch für alle anderen, die von spirituellem Missbrauch verletzt wurden. Ja, genau. Sie müssen auch deutlich machen, es gibt nicht nur diese Ecken, wo ihr verletzt worden seid, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, Safer Spaces zu betreten, die wir für euch hier eingerichtet haben. Und ich sehe da Schritte in die richtige Richtung, aber ich sehe auch, dass manches noch nicht in der Stringenz durchgezogen wurde, wäre es vielleicht nötig gewesen wäre.
Wenn ich jetzt eine Pfarrerin bin oder ich bin eine Mutter oder ich bin eine Taufpatin und ich möchte das nicht tun, weil ich bin ja Teil dieses Systems und habe ja auch gelernt, wie man vielleicht auch Glauben lebt und was dazugehört, was auch Sorge bedeutet, ja. Und Sorge bedeutet ja im Evangelikalen immer, dass du dafür sorgst, dass jemand am Ende im Himmel und nicht in der Hölle landet. Das heißt, mangelnde Radikalität ist wirklich in dieser Glaubensstruktur ja gleichzusetzen mit mangelndes Engagement dafür, dass jemand hinterher das ewige Leben bekommt. Also das muss man ja auch verstehen, dass die Menschen hier auch so radikal sind, weil sie wirklich mit ganzem Herzen von der Sache überzeugt sind und wirklich schützen wollen. So, wie kann ich selber mir auf die Schliche kommen? Oder wie kann ich mich, das ist jetzt unheimlich fromm, wie ich das jetzt ausdrücke, aber wie kann ich mich sündfrei halten? Also von meiner Motivation her, vielleicht kann ich es im Verhalten ja gar nicht unbedingt, aber wie kann ich eine innere Haltung einnehmen, dass ich vor Gott stehen kann und sagen kann, ich habe das wirklich so gut versucht, wie ich konnte? Ich wollte niemanden schaden. Also welche Haltung sollte ich innerlich einnehmen? Das fände ich wichtig.
Jetzt wirklich auch in der Rolle als Hirtin.
Ja, genau. In der Rolle als Hirte, ja. Oder als Hirtin.
Ich glaube, der wichtige Punkt ist auch hier nicht zu moralisieren. Und vielleicht schon auch sich darüber bewusst zu sein, dass man Macht hat, dass man Verantwortung trägt und dass man deshalb auch Leute verletzen kann. Zugleich muss man auch eine gewisse Lockerheit im Umgang mit dieser Macht entwickeln. Man wird immer mal Dinge falsch machen. Und man wird immer mal aus Versehen Grenzen übertreten. Und selbst wenn man das Beste möchte, tut man nicht immer das Beste. Wir wissen alle, wie das ist. Wenn man große Ziele hat und dann am Ende doch an ihnen scheitert oder die ganze Sache sogar verschlimmbessert. Der Punkt ist, dass es als solches im Einzelfall gar nicht schlimm ist. Schlimm wird es dann, wenn es zu einem systematischen, strategisch eingesetzten Mittel wird. Das kann auch unbewusst passieren, aber gerade hier ist es wichtig, immer wieder auf das eigene Handeln zu schauen und sich zu überlegen, was tue ich hier eigentlich? Welchen Vorstellungen folge ich? Welche Ideen bediene ich? Welche Verhaltensform erwarte ich von meinem Gegenüber? Und dann unter Umständen gegenzusteuern. Und ich würde da tatsächlich, um nochmal den Anfang zurückzukommen, ich würde den moralischen Druck daraus nehmen. Am Ende ist die Sache des Heils ist Gottes Sache, nicht unsere.
Als ich dir vorhin zugehört habe, habe ich ja auch gedacht, ganz praktisch, dass man, wenn man in einer so einer Hirtenfunktion ist und auch solche Gespräche führt, also ganz oft sind es ja dann auch Gespräche, dass man halt auch wirklich nie vergisst, immer wieder auf die Versöhnung hinzuweisen und auf die Gnade, also auf die Gnade hinzuweisen. Also das, weil es gibt ja beide Teile, ja. Natürlich ist ja der christliche Anspruch, der ist ja ein unglaublich hoher. Da kann erstmal kein, also das liegt in der Natur der Sache, aber es gibt ja als Gegengewicht auch die Vergebung und die Gnade. Und dass man, finde ich, auch einfach da den Fokus sehr stark drauf legt, um die Leute nicht so zu überlasten.
Vielleicht merkt ihr es schon, ich bin ein Fan von Ambivalenzen. Genauso würde ich auch mit Gnade und Vergebung umgehen wollen. Ich glaube, dass das eine christliche Botschaft ist, gerade Menschen, die das Gefühl haben, etwas falsch gemacht zu haben, sehr viel Trost schenkt. Aber es ist auch eine Botschaft, die denen gegenüber, die Schaden erfahren haben, die also Opfer geworden sind, ein bisschen unfair sein kann, weil es dazu neigt, ihr Leid zu relativieren. Ich weiß, dass es die ganze Angelegenheit nicht einfacher macht, aber ich glaube, das gehört schlicht und ergreifend zu unserer Redlichkeit, auch als Christenmenschen dazu, es bewusst zu machen, dass diese Vergebungsbotschaft zwei Seiten besitzt.
Ich meinte es auch eher weniger bezogen auf die Hirten und mehr bezogen, wenn man als Hirte, also wenn ich jetzt als Lehrerin mit einer Person, also als Religionslehrerin mit einer Person spreche, die sich in irgendeiner Form queer outet und da irgendwie raten möchte, dass man eben auch, also weil ich finde, es wird oft zu wenig einfach, das nimmt so den Druck raus. Also gerade wenn Leute sich so einen Druck machen, ich bin nicht gut genug und ich bin nicht würdig. Also das sind ja so Gedanken, die man einfach hat. Und dann zu sagen, doch, wir sind erstens alle nicht würdig und es gibt die Gnade. Also ich finde, das nimmt nicht für denjenigen, der Machtmissbrauch betreibt, sondern damit das vielleicht gar nicht so passiert, wenn man immer wieder die Gnade mit reinholt. Weil dann kann man den Druck ja gar nicht so aufbauen. Das habe ich gedacht, vielleicht.
Ja, kann ich als Gedanken sehr gut verstehen und ich glaube, dass das viele Menschen auch so empfinden. Vielleicht kommt jetzt mein Einspruch eher daher, dass ich auch diejenigen sehe, die einen Druck zur Vergebung empfunden haben und die dadurch das Gefühl hatten, zu früh zu etwas gedrängt worden zu sein, die das Gefühl hatten, dass ihr Leid kleingeredet wurde, weil es nur noch um Gnade ging. Und darum bin ich da vielleicht etwas vorsichtig. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber um mal ein Beispiel aus der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt zu nehmen, es gibt auch immer wieder die Fälle, wo die Täter die Betroffenen im Grunde genommen gezwungen haben, ihnen zu vergeben und gesagt haben, wir sind doch beides Christenmenschen. Also vergib mir doch einfach. Schmarrn drüber. Kannst mir das doch nicht nachtragen. Und in so einem Fall wird auch Vergebung zu einem Machtmittel.
Ja, es gibt halt eigentlich nichts, was man nicht instrumentalisieren kann, wenn man das möchte.
Genau so ist es. Und die Formen sind allerdings durchaus unterschiedlich. Wir haben ja bisher sehr stark auf das evangelikale Feld geschaut. Aber es gibt zum Beispiel auch Formen spirituellen Missbrauchs, die eher in einem landeskirchlichen oder gar liberalen Spektrum zu finden sind. Und das sind tatsächlich Formen, die ich ebenfalls für sehr wichtig halte, sich genauer zu vergegenwärtigen. Und hier auch häufig weitaus subtileren queerfeindlichen Strukturen nachzugehen.
Jetzt stelle ich einfach mal die These auf, die du gleich widerlegen wirst. Wenn ich ein biblizistisches Weltbild habe, dann habe ich einen Dualismus, dann habe ich ja Dinge, wo ich ja jemanden in den richtigen Weg weisen muss. Wir bleiben einfach beim Beispiel der queeren Menschen. Wenn ich sage, die Bibel sagt, wenn ihr euch nicht ändert, kommt ihr in die Hölle, dann muss ich einem Druck machen. Ja, in jeglicher Form. Weil das ist ja meine Verantwortung, dass die dann im Endeffekt das Heil erlangen. Und egal, wie sehr sie hier auf der Erde leiden, Hauptsache im Himmel geht's ihnen gut. Das ist, finde ich, sehr gruselig, diesen Ansatz. Trotz allem, wo finde ich den, ich sag mal, im progressiven Bereich, wo ja eigentlich, ich sag mal, da empfinde ich Queerfreundlichkeit fast schon eingebaut. Das scheint aber nicht ganz so zu sein.
Ich würde nicht ganz trennscharf, aber ein wenig als Faustformel unterscheiden zwischen einem progressiven Christentum und einer liberal geprägten Theologie. Und während das progressive Feld schon sehr queerfreundlich ist und auch stark gegen andere Formen von Diskriminierung vorgeht, gibt es ein liberales Christentum, was sich zwar als offen geriert, aber trotzdem noch an gewissen sittlichen Normen festhält, auch wenn sie problematisch sind. Man muss sich überlegen, dass auch die evangelische Kirche in Deutschland historisch gesehen vergleichsweise kurze Zeit einen weiten Weg zurückgelegt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die evangelische Kirche mit einem weitgehend autoritären Denken in die Bundesrepublik gestartet. Natürlich gab es auch immer da schon liberale und progressive Kräfte, aber es war schon klar, dass man eigentlich queere Menschen kriminalisiert hat. Das waren SünderInnen. Und erst im Zuge der großen Strafrechtsreform 1969 hat man begonnen, das aufzuweichen und hat die Kriminalisierung durch eine Pathologisierung ersetzt. Also die Leute waren nicht mehr SünderInnen, sondern sie waren Kranke. Schafe, um die man sich kümmern muss und denen die Kirche Therapie, Seelsorge, Unterstützung anzubieten hat. Und auch wenn wir von dieser Ansicht jetzt schon wieder weit entfernt sind und auch wenn man insgesamt viel queerfreundlicher geworden ist, habe ich manchmal den Verdacht, dass diese Art von Paternalismus immer noch durchscheint. Nämlich, dass queere Menschen nicht wahrgenommen werden als eigenständige ChristInnen. Sie werden nicht wahrgenommen als Menschen mit einer gefestigten Ansicht oder auch als ChristInnen mit einem völlig eigenen Profil, sondern sie werden sehr häufig defizitär wahrgenommen. Als Leute, die verletzt sind, denen man vielleicht zu viel zugemutet hat und um die man sich jetzt kümmern muss. Und das ist etwas, was ich schon gegenüber Teilen des liberalen Protestantismus immer wieder anmerken würde. Ihr meint es sicherlich gut. Manchmal seid ihr auch ein bisschen übergriffig.
Ich überlege halt die ganze Zeit nach der Lösung. Das ist so, deswegen habe ich auch vorhin so eingehakt. Ich denke, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass man das, dass man es gut macht. So. Also für beide Seiten.
Ich glaube, die gibt es tatsächlich.
Das ist doch schön.
Ich glaube, ein erster Schritt wäre für die evangelische Kirche, aber letztlich für alle christlichen Gemeinschaften, bescheidener aufzutreten. Kirchen haben im Laufe ihrer Geschichte sehr viel Verletzungen gebracht über queere Menschen und auch über genug andere gesellschaftliche Minoritäten. Und sie sollten das eingestehen und sie sollten ihre immer noch relativ große Macht nutzen, um diesen Gruppen Raum zu geben. Statt sie mit Sorge zu überschütten, sich um sie zu kümmern, ihnen vielleicht auch Seelsorge anzubieten, geht es eher darum, ihnen Repräsentanz zu schaffen und letztlich zu einem vielfältigeren, diverseren Ort zu werden. Und das bedeutet auch, mehr Konflikte zu erlauben. Andersartigkeit ist provokant. Und gerade queere Andersartigkeit ist provokant. Aber wir müssen sie zulassen und zumindest als legitime Äußerungsform akzeptieren, wenn wir wirklich eine vielfältige Kirche sein wollen. Man merkt bei queeren Christinnen sehr häufig, dass sie dann akzeptiert sind, wenn sie so einer allgemein heteronormativen Moral entsprechen. Ich nenne das manchmal etwas überspitzt die Gartenzwergschwulen. Das sind diejenigen, die monogam zusammenleben, die verheiratet sind, die sich vielleicht auch um Kinder kümmern, die nicht so stark auffallen. Das sind diejenigen, die man gerne in der Kirche aufnimmt und denen man auch bereit ist, Raum zuzugestehen. Aber was ist mit denjenigen, die uns überfordern? Was ist mit denjenigen, die zum Abendmahl kommen im Lederdress? Was ist mit denjenigen, die Polyamor zusammenleben und gerne eine Segnung dafür hätten? Ich will damit nicht sagen, dass man das alles ohne Diskussion ermöglichen sollte, aber ich glaube, wir müssen die Diskussion darüber führen.
Gartenzwergschwule gefällt mir gut.
Ich meine, ich bin selbst ein Gartenzwergschwuler, also.
Aber auf freiwillige Entscheidung.
Freiwillige Entscheidung. Und ich habe allen Respekt vor Leuten, die anders leben wollen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, in unserer Kirche, evangelischen Kirche, und ich vermute, dass es in anderen Religionsgemeinschaften und christlichen Gruppierungen ganz ähnlich ist, dass wir eigentlich gar nicht so sehr an Gott interessiert sind. Wir stellen eigentlich nicht wirklich Gott in den Mittelpunkt, sondern viel eher irgendwelche menschengemachten Sitten und Moralvorstellungen. Am Ende ist es vielen Leuten in der Kirche wichtiger, so ist meine überspitzte These, die auch sicherlich differenzierter noch betrachtet werden müsste, es ist ihnen wichtiger, gewissen moralischen Maßstäben zu genügen, als sich wirklich an Gott zu konzentrieren. Damit auch der kompletten Andersheit eigentlich Raum zu geben.
Mir kam auch der Gedanke, als du die, Gartenzwerg-Queeren vorgestellt hast, dachte ich, ja, okay, wir haben ja aus der heteronormativen Schiene ja auch Menschen, die gehen Swingerclub regelmäßig. Oder kommen alle zwei Wochen mit einer neuen Freundin an oder so. Das ist dann auch eine Frage, wie gehe ich mit denen um? Denn eigentlich passt das ja auch nicht zu der normalen, frommen Moral.
So ist es. Und da stellt übrigens auch nochmal Fragen daran, was genau queer eigentlich ist. Und damit gehen wir jetzt wirklich ins Eingemachte. Der Begriff queer hat ja drei verschiedene Bedeutungen. Er hat die Bedeutung eines Umbrella-Terms. Also dann steht er für die LGBTIA-Community, so eine Art Gruppenbezeichnung. Er kann verstanden werden als ein politischer Begriff, ein Emanzipationsbegriff. We are here, we are queer. Als Schlachtruf drückt das aus. Er kann aber auch, und dann sind wir bei der dritten Bedeutung, um es wissenschaftlich zu formulieren, eine epistemische Perspektive sein. Das heißt, es geht darum, dieses cis-heterosexuelle Denken, die Matrix, wie wir das auch gerne nennen, aufzubrechen und alle Binaritäten aufzulösen. Aber wenn wir das als Kriterium nehmen für das, was queer ist, ist gar nicht mehr so klar, wo die Grenze eigentlich verläuft zwischen der Norm und dem Queeren. Also warum sollen nicht auch cis-heterosexuelle Menschen unsere Idealvorstellung von geschlechtlichem Zusammenleben in Frage stellen? Und in dem Fall sind sie natürlich in der gleichen Situation wie auch Menschen, die aus der LGBTIA-Plus-Community kommen.
Hast du denn positive Beispiele, von denen du erzählen könntest?
Mir macht tatsächlich Hoffnung zu sehen, wie weit wir eigentlich schon gekommen sind. Wenn ich analytisch auf die Kirche schaue, habe ich natürlich eine Tendenz dazu, immer wieder das hervorzuheben, was nicht funktioniert. Aber wir müssen auch sagen, wir sind für die kurze Zeit, seit 1945, sehr weit gekommen. Und ich erlebe auch in meinem Alltag an der Universität Studierende, die immer noch Verletzungen mitbringen. Ich erlebe aber auch diejenigen, die mir sagen, dass die Kirche für sie ein safer Space ist. Ein Ort, wo sie sich sicher und auch gestärkt fühlen. Und ich finde, das ist doch eine sehr hoffnungsvolle Botschaft. Vielleicht ist nicht alles perfekt. Und es gibt sicherlich gerade subtile Formen der Machtausübung, die wir nochmal kritisch in den Blick nehmen müssen. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg als Kirche. Und das freut mich sehr.
Wir hatten da jetzt schon mal so ganz offensichtliche Machtausübungen. Schon mal ein Beispiel auch gehabt. Was wäre denn subtil als Beispiel, als praktisches Beispiel vielleicht mal?
Subtile Machtausübung ist häufig viel weniger dicht. Das heißt, das, was wir in extremen Fällen, wie jetzt bei den Gotteskindern, in kürzester Zeit vor Augen geführt sehen, ist häufig über einen viel größeren Raum verteilt. Es sind sozusagen ganz häufige und für sich erstmal völlig unverdächtige Kontakte, die sich ergeben. Gespräche am Rand. vielleicht auch nur Gespräche der Gemeindemitglieder untereinander, die aber so eine Atmosphäre erzeugen. Eine Atmosphäre, die Menschen dazu bringt, Ideen zu verinnerlichen, die eigentlich nicht die ihren sind. Es sind auch die Dinge, die fehlen. Wenn wir zum Beispiel in Religionslehrbücher schauen oder wenn wir in Konfirmationsunterricht schauen, wie wird da gesprochen über Liebe, Beziehung, Sexualität? Also typische Themen, die mit Jugendlichen behandelt werden. Kommen da auch andere Beziehungskonstellationen vor als nur die übliche Mann und Frau am Altar? Und auch häufig genug immer noch in der Sichtweise der Mann, der arbeitet und die Frau, die zu Hause bleibt. Auch das in Form einer subtilen Machtausübung, die erstmal niemandem offensichtlich wehtun, aber über die Zeit Menschen einen spezifischen Blickwinkel auf die Welt einimpfen.
Da ist halt mehr ein langer Zeitraum erforderlich.
Genau, es ist ein langer Zeitraum, der erforderlich ist. Ganz häufig versteckt sich diese Art der Machtausübung auch in einer Art von gemeinschaftlichem Handeln. Das heißt, es ist weniger der eine Pfarrer, der auf der Kanzel steht und die überwältigende Predigt hält. Es sind häufig Gruppenprozesse, in denen sich Meinungen herausbilden, die vielleicht schon am ehesten der entsprechen, die auch der Pfarrer hat, aber wo er sich im Hintergrund halten. Es sind vielleicht auch Mechanismen, wo diejenigen, die so leben, wie es dem Pfarrer gefällt, zu Jugendmitarbeitenden werden. Während die queeren Menschen, die vielleicht so leben, wie man es nicht möchte, dann doch eher am Rand bleiben und nicht in Verantwortungspositionen kommen. Natürlich könnte man sich auch noch sowas vorstellen wie kleine Feedbacks am Rand. Also wem verteilt der Pfarrer eigentlich Zuneigung? Wem wendet er sich zu? Und wem eigentlich nicht? Wer darf noch mitfahren auf die Jugendfreizeit? Wem gesteht man das vielleicht nicht zu? Das ist viel schwieriger zu erkennen als so eine direkte Machtausübung. Aber zeigt den Menschen, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt. Zumindest wenn es den Eindruck erweckt, als wäre es ein systematisches Vorgehen.
Das ist auch so etwas, worüber ich so stolper, dass das Wort Machtmissbrauch, das hat so was Vorsätzliches für mich. Und ich habe immer das Gefühl, dass sich das so verselbstständigt und dass so viel unbewusst passiert und auch so viel unbewusst reproduziert wird. Deswegen ist es auch, finde ich, so schwierig, das quasi trocken zu legen. Weil ganz viele Leute würden sagen, ich habe den doch nicht deshalb nicht zum Geburtstag eingeladen, weil der schwul ist, sondern ich fühle mich dem einfach nicht so nah. Ich finde den auch ein bisschen anstrengend. Also die Leute sehen sich ja auch ungern in so einer Position, wo sie vielleicht auch andere in irgendeiner Form ausgrenzen oder nicht so ranlassen, weil sie nicht so sind, wie sie sein sollen.
Das ist auch ein schrecklich unangenehmer Gedanke. Und darum macht es doch, glaube ich, niemandem Spaß, sich mit den eigenen Biases auseinanderzusetzen. Also mit den diskriminierenden Vorstellungen, die jeder und jede von uns hat. Ich glaube aber, dass es gerade deshalb darauf ankommt, über Macht und Machtmissbrauch nicht als etwas Toxisches zu sprechen, sondern als ein Fehlgriff in einer völlig normalen menschlichen Dynamik. Die Sozialphilosophie und Soziologie des 20. Jahrhunderts zeigt uns, dass Macht in jeder Beziehung vorkommt. Macht hat auch erstmal nichts mit Gewalt zu tun, sondern es ist schlicht und ergreifend etwas, was sich immer ereignet, wenn zwei Menschen sich treffen. Das heißt auch, Macht kann natürlich missbraucht werden. Sie kann so genutzt werden, dass destruktive Folgen entstehen. Sie kann aber auch total konstruktiv sein. Ich finde, auch hier ist die Seelsorge ein sehr gutes Beispiel. Wenn Seelsorge gut ist, verändert sie doch etwas. Sie tröstet, sie motiviert. Vielleicht gibt sie Hoffnung oder eröffnet neue Denkmöglichkeiten. All das ist Ausdruck der Macht. Man muss sich nur bewusst sein, wenn man Macht gebraucht, kann sie halt auch kippen. Und wenn sie dann kippt, sollte man das einfach ehrlich eingestehen und weitermachen.
Und das Sehen, das erstmal erkennen.
Das ist der eigentliche schwierige Schritt, sich dessen klar zu werden. Aber es ist etwas, wozu ich sagen würde, eigentlich TheologInnen und PfarrerInnen in der Kirche befähigt sein sollten. Das ist der Grund, warum sie so viele unterschiedliche theologische Modelle kennenlernen. Das ist auch der Grund, warum sie sich auskennen müssen in verschiedenen Formen von Spiritualität und Religiosität. Sie müssen wissen, dass Ihr Blick auf die Welt nur ein partikularer ist. Und dass daran auch erstmal gar nichts schlimm ist. Sondern dass es eigentlich darum geht, Offenheit zu beweisen.
Aber schön, dein Umgang damit zu sagen, ja, das ist zwischenmenschlich, kann das vorkommen. Dann erkennt man es, dann macht man einfach weiter und zwar besser. Ach, das nimmt so ein bisschen Druck raus. Das ist so, ja, es gehört zum Leben dazu und man entwickelt sich. Das ist normal.
Ich finde es tatsächlich auch wichtig, hier kritisch, also im Sinne von unterscheiden vorzugehen. Es gibt diesen unbewussten Machtmissbrauch und spirituellen Missbrauch. Den will ich gar nicht kleinreden. Der kann häufig auch üble Folgen mit sich ziehen. Aber mir ist es wichtig, ihn zu unterscheiden von den Menschen, die wirklich strategisch vorgehen, die das zu einer bewussten, intendierten und regelmäßigen Praxis gemacht haben. Und ich glaube, hier muss man einfach einen Unterschied machen. Also wenn ich jetzt sozusagen auf meine eigenen Erfahrungen zurückgehe, ich würde niemals den Jugendlichen Vorwurf machen, die vielleicht auch queerfeindliche Ideen in einer evangelikal geprägten Kirchengemeinde geäußert haben. Allerdings finde ich schon, dass ein Pfarrer darüber nachdenken muss, was er da eigentlich sozusagen für eine Atmosphäre und einen Raum geschaffen hat. Ich mache auch sozusagen keine evangelikal geprägten SchülerInnen in einer christlichen Privatschule dafür verantwortlich, heteronormative Ideen zu vertreten. Aber ich finde schon, dass eine Lehrkraft, die entsprechend ausgebildet ist, hier mit etwas mehr Feingefühl vorgehen muss.
Als wir uns kennengelernt haben, nur mal nebenbei, wir haben uns kennengelernt in Zürich, in der Paulusakademie, bei einem, ich sag mal, Workshop, kann man so sagen, Grenzen des Heiligen. Da ging es eben um spirituellen Missbrauch mit verschiedenen tollen Referenten und Selbsthilfegruppen, die sich vorgestellt haben und auch die Sicherheitskonzepte erstellt haben. Das war ein ganz faszinierender Tag. Und da haben wir uns beim Mittagessen kennengelernt. Ich verlinke übrigens auch mal diese Veranstaltung, weil von den ganzen Referenten sind auch die Folien dort dann abrufbar und man kann mal schauen, welche Themen ging es da eigentlich. Ich fand es extrem spannend. Und da hast du mir eine Sache erzählt, wo ich gleich gesagt habe, boah, das habe ich ja noch nie gehört. Und zwar, dass du untersucht hast, die Vulnerabilität von verschiedenen Minoritäten in Gemeinden in Bezug auf spirituellen Missbrauch und sexuelle Gewalt. Habe ich das so richtig in Erinnerung?
Ja, ich habe mich tatsächlich auf einer Tagung und auch in einem Beitrag, der im nächsten Jahr wahrscheinlich erscheinen wird, mit der Frage beschäftigt, inwiefern sich Vulnerabilitäten unterscheiden. Wir gehen häufig davon aus, dass alle Menschen gleich von sexualisierter Gewalt oder auch spirituellem Missbrauch betroffen sind. Und theoretisch stimmt das natürlich. Jeder und jede kann zum Opfer werden. Praktisch gesehen ist das allerdings auch nicht ganz korrekt, sondern es zeigen sich Muster, die ganz unterschiedliche Natur haben. Es gibt Menschen, die offensichtlich verletzungsoffener sind. Es gibt Menschen, deren Identität oder auch Zuschreibung von Identität sie offensichtlich angreifbarer macht. Auf sexualisierte Gewalt bezogen zeigt sich das sehr deutlich in der Forum-Studie, also dieser großen Untersuchung der evangelischen Kirche zu sexualisierter Gewalt, wo auffallend häufig Menschen betroffen sind, die jung, weiblich und eher aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommend sind. Offensichtlich ist es eine Kombination von Differenzkategorien, so würde man das jetzt wissenschaftlich ausdrücken, die diese Menschen angreifbarer machen. Und das ist ein Phänomen, was ich versuche genauer zu verstehen, wie dieser Mechanismus eigentlich funktioniert. Man spricht ja auch davon Intersektionalität, davon, dass die gesellschaftliche Positionierung bestimmt wird durch ganz verschiedene Identitätsmerkmale und Differenzkategorien. Also sowas wie sozioökonomischer Status, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung. Dass aber das keine reine Mehrfachbetroffenheit ist. Das heißt, es addiert sich nicht einfach auf, sondern es gibt spezifische Konstellationen, die ganz spezifische Wirkungen entfalten und eben Menschen unterschiedlich vulnerabel machen. Und ich glaube, dass wir das in Gemeinden tatsächlich intensiver durchdenken müssen. Nicht alle sind gleich gefährdet in einer Gemeinde, sondern es gibt Menschen, die ganz offensichtlich am Rand stehen und um die man sich anders bemühen muss. Und wo man besser darauf achten muss, die in die Gemeinschaft zu integrieren, weil sie sonst unter die Räder geraten.
Hast du Beispiele für solche Gruppen? Kann man die genau definieren? Also die Forumstudie ist ja so eine Sache. Gibt es da noch andere klar definierbare Gruppen?
Das ist letztlich genau der Clou daran, dass man das nicht einfach in Gruppen aufteilen kann, sondern es letztlich immer auf den Einzelfall ankommt, bei dem ganz unterschiedliche Faktoren zusammenwirken. Heißt, ich kann natürlich schwul sein und damit eher einer diskriminierten Minderheit angehören. Wenn ich aber aus einer Familie komme, die in dieser Gemeinde total angesehen ist und die mich unterstützt, kann es sein, dass das gar nicht negativ ist. Es kann aber sein, dass ich schwul bin, aber aus einer Familie komme, die vielleicht Probleme hat, wie man immer so schön sagt, die vielleicht nicht so wohlhabend ist, die nicht genug soziales Kapital mitbringt in dieser Gemeinde, dann wird man schwul sein unter Umständen zu einem wirklich großen Problem. Es kommt sozusagen immer darauf an, wie im Einzelfall dieser Dinge zusammenwirken. Und darum kann man auch so schlecht Gruppen identifizieren. Sondern man muss wirklich sehr genau darauf achten, damit sind wir bei der positiven Seite der Pastoralmacht, die ich am Anfang erwähnt habe, was das einzelne Individuum eigentlich umtreibt. Der individualisierende Blick hat ja auch tatsächlich diese positive Seite, dass sie sehr genau darauf achtet, was mit dem Einzelnen geschieht und wo er herkommt und was ihn eigentlich berührt. Und das würde auch bedeuten, sehr genau darauf zu achten, wer besonders vulnerabel ist.
Das heißt, so eine klare Aufteilung ist eigentlich gar nicht machbar.
Ich glaube, so eine klare Aufteilung ist manchmal hilfreich. Es ist tatsächlich auch hilfreich, damit die Menschen sich zusammenfinden können. Also nur wenn verschiedene Menschen sagen, dass sie queer sind, können sie sich auch vernetzen, Gruppen bilden und da auch miteinander ins Gespräch kommen und voneinander Stärkung erfahren. Die Unterscheidung in klare Gruppen ist politisch in der Hinsicht häufig sinnvoll und wichtig. Aber ich glaube, dass sie nicht ausreicht, um wirklich gefährdete Menschen in der Gemeinschaft zu identifizieren. Da braucht es doch ein weitaus feineres Instrumentarium. Und ich glaube, dass da tatsächlich aktuelle Ansätze der Intersektionalität uns weiterhelfen. Weil die versuchen, präziser zu erfassen, wie eigentlich gesellschaftliche Positionierung auch in einer Kirchengemeinde zustande kommt.
Schade, dass man gewisse Dinge nicht simplifizieren kann. Das würde vieles einfacher machen.
Es ist natürlich auch immer gefährlich, einen Wissenschaftler danach zu fragen, wie man Dinge simplifizieren kann. Wir sind da eher für die Komplexitätserhöhung zuständig.
Ja, genau. Ja.
Aber ich glaube, dass man schon einen großen Schritt geht, indem man sich dessen überhaupt bewusst wird. Und sich klar macht, dass es Menschen mit ganz unterschiedlicher gesellschaftliche Positionierung in der Gemeinschaft gibt und dass diese Menschen diejenigen sind, auf die man ein besonderes Auge haben sollte. Ich glaube, wenn PfarrerInnen, aber auch Ehrenamtlichen in Gemeinden das bewusst ist, könnten sie tatsächlich spirituellen Missbrauch und auch sexualisierte Gewalt in manchen Fällen verhindern. Das wäre zumindest meine Hoffnung.
Ich überlege immer so von der praktischen Seite, wenn ich jetzt so eine Gruppe leite, wie kann ich das erkennen, ne? Ich finde, ist es nicht schon so, dass es auch darauf ankommt, im Wesentlichen vielleicht sogar mehr als auf so Kategorien wie Sexualität, ob jemand einfach eine Lobby hat in irgendeiner Form. Also egal, ob es jetzt eine Familie ist oder, also ich kann mir sogar vorstellen, wenn man ein schwuler Christ ist, ist einer sehr, sehr angesehenen Familie mit viel Unterstützung, dass man es leichter hat, als jemand, ein Hetero-Mann, vielleicht ganz alleine unterwegs ist und so ein bisschen, ich sage es mal, ein bisschen erfolglos, Schwierigkeiten hat, Anschluss zu finden.
Genau, das ist es. Und das ist auch das, was ich mit Einzelfallanalyse meine. Wir kommen sozusagen nicht damit zurecht, nur klare Betroffenen zu identifizieren, klare Asymmetrien herauszustellen. Das wäre unzureichend. Wobei man natürlich sagen muss, dass die auch existieren. Also es gibt einfach Gruppen, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie marginalisiert oder diskriminiert werden. Aber das heißt nicht, dass es im Einzelfall so ist. Das Problem daran ist, es ist tatsächlich manchmal schwer zu operationalisieren und es ist eine große Herausforderung, das genau in den Blick zu nehmen.
Ja, vor allem, weil man ja selber auch als leitende Person selber ja Teil des Gefüges ist. Man ist ja auch blind, also man hat ja so diese Betriebsblindheit. Also das merkt man auch in Schulklassen, dass die Lehrkräfte teilweise auch wirklich den Klassenclown, der ja eigentlich nur Klassenclown ist, weil er sich so unglücklich fühlt, dass dieser Schüler den Lehrkräften auch am meisten auf die Nerven geht. Also es ist ja schwierig, da rauszutreten irgendwie, weil das ist ja auch eine Dynamik, die da läuft und die sich auch gegenseitig verstärkt unter Umständen.
Ich glaube, dass sich dessen bewusst zu sein schon mal hilft, weil man sich dann beobachten kann. Ich glaube aber auch, dass wir tatsächlich Beobachtung von außen brauchen. Ich schaue mir das ja vor allen Dingen auf PfarrerInnen und Kirchengemeinden an. Ich glaube, wir bräuchten viel mehr kollegiale Beratung und Peer-to-Peer-Kontrolle innerhalb von Kirchengemeinden. Viele PfarrerInnen sind auf Gedeih und Verderb die Chefs ihrer Gemeinde und sind auch häufig da vielleicht mit einer Kollegin, einem Kollegen alleine. Und für die ist es dann ganz, ganz schwierig zu erkennen, wann eigentlich Übergriffigkeiten geschehen. Und ich glaube, hier wäre es wichtig, sich Hilfe von außen holen zu können. Einfach, um eine andere Perspektive zu haben. Mir hat das auch tatsächlich mal ein Pfarrer gesagt, der sagte, ja, ich hätte so gern jemanden, mit dem ich mich einfach mal jeden Monat mal austauschen kann, über Fälle, wo ich das Gefühl habe, ich hätte so Bauchschmerzen, aber ich weiß nicht warum. Ja. Aber ich kann das halt nicht im gleichen Kirchenkreis machen. Ich kann das ja nicht mit meinen ganz direkten KollegInnen machen, mit denen ich zusammen in Synoden sitze und Ausschüssen und so weiter. Sondern ich bräuchte jemanden, der von ganz außen kommt. Und das zu organisieren, halte ich tatsächlich für eine große Aufgabe, die sich Kirche gerade stellen muss.
Erstmal vielen Dank. Ich freue mich schon drauf, die Folge zu schneiden, weil es einfach so voll war und ich dann nochmal tiefer reinhören will. Ich habe noch eine von mir sehr geliebte Abschlussfrage an dich. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist, wo du sagen würdest, das muss nochmal gesagt werden, das muss betont werden, das liegt mir auf dem Herzen?
Ich wünsche mir eine Kirche, die bereit ist, Schuld anzuerkennen. Ich wünsche mir eine Kirche, die ihre eigene Macht reflektieren kann und sinnvoll mit ihr umgeht. Ich wünsche mir eine Kirche, die Gott in den Mittelpunkt stellt und nicht menschengemachte, heteronormative Vorstellungen. Das ist das Gespräch in der Nutshell.
Das Gespräch in der Nutshell. Vielen Dank.
Ich danke euch.
Ja, Alice, herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und die tollen Informationen, die du uns gegeben hast. Auch deine Geschichte, die da im Hintergrund noch war. Ich fand es total spannend und inspirierend und hoffe, dass ihr da draußen wirklich Dinge mitnehmen könnt, die euch weiterbringen. Ja, und die euch ebenso inspirieren wie uns.
Genau, und zwar egal, auf welcher Seite ihr seid, ob ihr auf der Seite seid, dass ihr die HirtInnen sein wollt, die es möglichst gut machen mit ihren Schäfchen, oder dass ihr selber das Schaf seid, das sich manchmal eventuell etwas übergriffigen HirtInnen ausgesetzt fühlt, dass ihr da vielleicht ein bisschen Sensibilität für eure Situation mitnehmen könnt. Und wenn ihr euch nicht wohlfühlt, auch wisst, ihr seid nicht alleine. Es passiert so oft, dass Menschen Bücher drüber schreiben.
Genau. Ja, und je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört, ob bei Hausverbot im Beichtstuhl oder bei Zwischenfunk, liked uns, unterstützt uns, schreibt uns, was ihr denkt, kommt mit uns einfach ins Gespräch, es wird uns sehr freuen. Und wenn jemand von euch eine Geschichte hat, wo ihr sagt, boah, die muss raus, die muss an die Öffentlichkeit, ja, sprecht uns an. Wir freuen uns. Genau.
Erzählt es uns, wir erzählen es weiter.
Genau so. Ja. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich wünsche euch, je nachdem, wann ihr es hört, noch einen schönen Morgen, einen guten Mittag oder eine gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.